Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute mit einem Thema, als ich mit bekannten Freunden, Kollegen drüber geredet habe, kam immer als Antwort, was soll das sein? Es geht um die sogenannten Salpen und da habe ich mir Sebastian Beckmann eingeladen. Hi Sebastian.
Hi.
Ja, du bist erstmal, dass ich es auch richtig recherchiert habe, an der Uni Bremen. Richtig, ne?
Doktorand, ganz genau, ja. Ich arbeite die meiste Zeit am Alfred-Wegener-Institut, aber ist vollkommen richtig. Ich promoviere an der Universität von Bremen.
Mhm, genau, also bist schon, sagen wir mal, ozeannah. Warst doch auf der Polarstern, ne? Das ist richtig.
Ja, das ist richtig, ja. Anfang 2018 hatte ich das große Glück, eine Fahrt mitmachen zu dürfen und da waren wir in der Antarktis für 7 Wochen.
Okay. Und die Forschung, was du so machst, da geht es um Plankton, Südpolarmeer, das ist eher so die Richtung, ne?
Ganz genau. Es geht schwerpunktmäßig um den Einfluss von Krill und eben diesen Salpen, über die wir wahrscheinlich ja gleich etwas detaillierter sprechen werden, auf den Eisenhaushalt im Südpolarmeer. Ich denke, warum das wichtig ist, können wir vielleicht auch mit ein, zwei Fragen gleich noch etwas detaillierter klären.
Genau, da kommen wir rein. Ich meine, Krill, das ist ja schon so ein Begriff, wenn man sich ein bisschen an Ozean interessiert. Ne? Krill ist ja eine der Hauptfutterquellen gewisser Walsorten, ne? Ist richtig. Also Krill ist ja auch ein Plankton. Und Plankton ist quasi nochmal eine Nummer kleiner als die Salpen. Und Salpen, die fressen ja auch Plankton. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Mal so ganz einfach biologisch zugeordnet. Also du und ich, wir sind jetzt Säugetiere, Hominiden. Was ist denn eine Salpe?
Eine Salpe ist ein sogenanntes Manteltier. Und wenn wir im evolutionären Stammbaum eine ganze Weile zurückgehen, dann stehen wir quasi in gewisser Weise in direkter Linie mit Salpen. Denn wir als Hominiden und als Vertebraten haben ja eine Chorda dorsalis, sagen wir, unser Rückenmark verläuft ja durch eine Wirbelsäule und man geht davon aus, dass die ersten vorsichtigsten Vorläufer einer Struktur, die irgendwann mal zu unserer Wirbelsäule geführt haben, bei Salpen vorhanden sind. Das hat da allerdings noch einen vollkommen anderen Grund, hat also noch nichts mit Knochen oder knöcherner Stabilität zu tun, aber wie gesagt, es sind quasi direkte Vorfahren oder noch präziser gesagt, die Vorläufer der Salpen wären auch unsere Vorläufer gewesen.
Also es hat sich quasi mal geteilt. Wir haben das Glück, dass wir jetzt hier denken, sitzen und quatschen können. Die Salpen haben das Glück, dass sie in den Ozean schwimmen. Das, was wir jetzt heute als Salpen in den Ozeanen sehen, wie alt ist das denn? Also wie lange gibt es die in der Form mehr oder weniger denn schon? Weiß
das
man das?
Das kann ich dir nicht sagen. Es kann sein, dass man das weiß, aber dazu möchte ich lieber nichts sagen, okay. Bevor ich falsch erzähle.
Alles klar. Also bei dir geht es ja auch eher um die heutige Zeit, ne? In der Forschung. Ja, diese Salpen sind ganz interessant. Also ich bin da ein bisschen drauf gestoßen durch einen Artikel. Da hatten wir es dann im Vorlauf auch schon drum, dass, sag ich mal, populärwissenschaftliche Artikel alles immer so ein bisschen vereinfachen und teilweise dann auch latent verfälschen. Und da hat es geheißen, da war ganz klar, die Salpen sind ein elementarer Teil des ozeanischen Kohlenstoffkreislaufs. Ob das so sicher ist, das wissen wir doch nicht, aber Grundprinzip, also bleiben wir erstmal im Grundprinzip Ozean- und Kohlenstoffkreislauf. Was passiert denn da so? Vielleicht hast du ein, zwei Beispiele jetzt nochmal außerhalb der Salpen.
Der Ozean spielt eine unheimlich wichtige Rolle für den Kohlenstoffkreislauf. Wir sprechen von der sogenannten biologischen Pumpe zum einen. Es gibt auch physikalische Prinzipien, die Kohlenstoff in Form von CO2 aus der Atmosphäre im Wasser binden. Aber bleiben wir einfach mal bei der sogenannten biologischen Pumpe. Und da sieht es halt folgendermaßen aus. Phytoplankton, also kleine einzellige Algen, die im Meer in extrem hoher Zahl und auch Biomasse vorhanden sind, sammeln Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre. Das ist im Prinzip das Gleiche, was unsere Pflanzen auf der Erde, also Bäume, Gras und so weiter, letztendlich auch tun. Sie brauchen in der Photosynthese halt eben das Kohlenstoffdioxid, um wachsen zu können. Und sie binden es somit aus der Atmosphäre heraus. Und jetzt kann es eben dazu kommen, dass dieses Phytoplankton gefressen wird oder schlicht und ergreifend stirbt, im oberflächlichen Ozean und dann entweder in Form von Kot, in Form von toten Organismen oder eben auch in Form von einfach abgestorbenen Phytoplanktonzellen langsam sedimentiert, also langsam durch die Wassersäule hindurch sinkt. Und wenn es tief genug Schichten im Ozean erreicht, das muss noch gar nicht der Meeresboden sein, dann gilt es als der Atmosphäre und dem unmittelbaren Kreislauf entzogen. Und damit haben wir dann eben eine Senke im Ozean, die Kohlenstoff der Atmosphäre entzieht, was für uns vom Hintergrund des Klimawandels natürlich interessant ist.
Genau, vorher ein normaler Prozess, jetzt wird es immer interessanter, weil die Prozesse drumherum natürlich so ein bisschen flöten gehen oder nicht nur ein bisschen leider. Und dann diese Wechselwirkung. Es sinkt ab, wie du schon sagst, aber das ist kommt dann auch auf die Größe wahrscheinlich drauf an, wie groß ist das, manches treibt an der Oberfläche rum, verwest dort manches.
Ganz genau. Es kommt ja sehr auf die Prozesse an, die sowohl zum Absinken führen, als auch das Absinken verhindern. Und das ist eine ziemlich knifflige Angelegenheit, denn es gibt verschiedenste Prozesse, die dazu beitragen, dass der eben dann biologisch gebundene Kohlenstoff schneller sinkt oder weniger schnell sinkt. Nehmen wir einfach mal das Beispiel eben der Salpen, über die wir gleich sprechen werden, und es wäre für Krill das Gleiche oder auch für Fische. Das sind Tiere, sie produzieren also keinen Sie nehmen ihre Energie aus aufgenommener biologischer Substanz auf, genau wie wir ja auch. Wir essen und ziehen da unsere Energie raus. Und dann zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn es dann durch den Verdauungstrakt einmal durchgewandert ist, wird es in Form von Kotballen, nennen wir sie mal, wieder ausgeschieden. Und diese Kotballen, die haben jetzt unterschiedliche Sinkgeschwindigkeiten, je nach Individuum. Bei Salpen kann das bis über 1 Kilometer am Tag sein. Das ist schon relativ schnell für Partikel, die im Meer sinken. Jetzt ist so ein Salpenkotballen aber durchaus interessant für andere Tiere, denn der enthält ja noch Energie, der enthält ja noch Kohlenstoff. Und jetzt können andere Mitglieder der Planktongemeinschaft, kleine Krebse zum Beispiel, Ruderfußkrebse zum Beispiel, diese sinkenden Kotballen wieder angreifen und anfangen daran zu fressen. Und das bedeutet natürlich, dass diese Krebse dann wiederum einen Teil dieses Kohlenstoffs, man nennt es veratmen. Ja, also sie nehmen den Kohlenstoff auf, ziehen da ihre Energie raus, aber setzen natürlich damit einen Großteil des Kohlenstoffdioxids dann wieder frei. Und wenn das in den oberen Wasserschichten passiert, dann wird dieses Kohlenstoffdioxid schlicht und ergreifend wieder an die Atmosphäre abgegeben und wir haben im Prinzip auf der Seite des Kohlenstoffbindens, des Kohlenstoffexportierens in die Tiefsee quasi nichts gewonnen. Und jetzt kommt es auf die Menge dieser weiterverarbeitenden Organismen an den entsprechenden Stellen im Meer an und auf die Kreisläufe, auf die jeweiligen Gegebenheiten an den Stellen, die dann definieren, wie viel absinken kann, wie viel Kohlenstoff exportiert wird und wie viel Kohlenstoff direkt wieder freigesetzt wird.
Das, was du jetzt gerade beschrieben hast mit dem Kreislauf, wo wir jetzt, sage ich mal, keinen Nutzen haben, weil die Senke sich nicht vertieft oder vergrößert, das ist diese mikrobielle Schleife, oder?
Ganz genau, ja. Also die mikrobielle Schleife ist da ein ganz, ganz großer Teil von. Wenn man jetzt einen Fisch hätte, der zum Beispiel jetzt einen Kotballen frisst oder so, der würde per Definition natürlich nicht zur mikrobiellen Schleife gehören, aber gerade die, von der du da sprichst, hat da einen großen Anteil dran, das ist richtig.
Okay. Jetzt gehen wir mal zu den Salpen. Also das ist eine relativ neue Forschung. Da gab es wohl in den USA, glaube ich, da gab es schon mal was in die Richtung. Aber jetzt im Gegensatz zu so manch anderen Dingen bewegen wir uns auf einem sehr noch wackeligen Grund, kann man so sagen. Oder wie ist relativ unsichere noch die Ergebnisse noch nicht ganz klar, oder?
Das hängt ein bisschen von der Perspektive ab, mit der wir drauf gucken. Also es gibt gute Zahlen dazu, wie schnell zum Beispiel ein Salpenfegepellet sinkt oder wie viel davon auch produziert werden.
Also Pellet ist der Kotballen quasi.
Die Kotballen, ja, genau. Salpen kommen in allen Ozeanen vor und ich glaube, das älteste Paper, an das ich mich so spontan erinnere, ist aus den 70ern. Da wird also dran geforscht und da gibt es auch gut abgesicherte Ergebnisse. Was ich in unserer Vorbereitung als eher nicht abgesichert bezeichnet hatte, war meine konkrete eigene Forschung, die sich damit auseinandersetzt, was denn jetzt die Salpen für das Recycling von Eisen im Südpolarmeer bedeuten. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, aber wie gesagt, es kommt auf die Perspektive an. Es kommt wie so häufig, wenn man auf wissenschaftliche Themen guckt, immer auf die Perspektive an.
Genau, klar. Zum Eisen kommen wir auf jeden Fall noch. Jetzt wäre es mal so nochmal, auch das die Frage, weil das ist ja das Interessanteste für uns, ne? Kohlenstoff. Was passiert da? macht es irgendeinen Unterschied für unseren Planeten, für die Ozeane, für die Atmosphäre, ob da so ein paar Salpen ein bisschen Kotballen auswerfen, nenne ich es mal? Oder ist das dann doch ein bisschen relevant oder kann es relevanter sein? Also du sagst, die sind in allen Ozeanen verbreitet, also jetzt auch von sehr kalten Ozeanen, Südpolarmeer meinetwegen, bis hin tropische Regionen, oder?
Das ist richtig. Schön, dass du die Temperatur ansprichst, weil die spielt durchaus eine Rolle. Laut Forschung jetzt aus den letzten 10, 20 Jahren geht man davon aus, dass gerade in den kalten Regionen, also gerade im Südpolarmeer, das Vorkommen von Salpen an die Ozeanoberflächentemperatur gekoppelt ist. Das heißt, wenn es wärmer wird, das wird es, auch gerade im Südpolarmeer, dann haben die Salpen eine bessere Gelegenheit, sich weiter nach Süden auszubreiten und stehen dann da in einer gewissen Konkurrenz mit dem dort schon vorhandenen Krill. Ja, und Krill hast du ja eben schon einmal beschrieben als eine Art, die von Walen gefressen wird. Allerdings ist Krill tatsächlich ein Knotenpunkt des Ökosystems des Südpolarmeers. Die werden nicht nur von Walen gefressen, die werden von Pinguinen gefressen. Es gibt eine Robbenart, die im Deutschen, ich glaube im Englischen auch, nach ihrem Konsum von Krill benannt ist, die sogenannte Krabbenfresserrobbe. Okay. Ich glaube, die heißt auf Englisch auch Crab Eaters hier. Jedenfalls, wie gesagt, Krill ist ein zentraler Knotenpunkt des Ökosystems des Südpolarmeers. Und da ist es selbstverständlich von Interesse. Ich möchte jetzt überhaupt nicht irgendwie in irgendwelche Katastrophenszenarien reingehen, sondern einfach nur erstmal von Interesse zu erforschen, was ändert sich, wenn es wärmer wird. Der Krill weicht offenbar nach Süden, also weiter in Richtung Südpol, also weiter in kaltere Gebiete aus, weil seine Verbreitung auch unmittelbar mit der Meereisbedeckung im Winter vergesellschaftet ist. Und Salpen können sich aufgrund der steigenden Temperaturen halt eben weiter nach Süden ausbreiten. Und,
also klassisch Verdrängung dann in einer gewissen Form, die da passiert.
Quasi verdrängen, auf jeden Fall in Konkurrenz treten und nochmal um den Bogen zurückzuschlagen zu dem, was du gerade gesagt hast, wie sicher sind die Ergebnisse? Ich würde sagen, Salpen sind nicht sicher oder unsicher, sondern Salpen sind schlicht und ergreifend unterschätzt. Krill gibt es sehr, sehr viel Forschung zu und zu Salpen halt eben doch deutlich weniger. Es gibt ein Paper, ich glaube so Größenordnung 2017, was sich damit auseinandersetzt, wie Quallen und Salpen zum Beispiel erforscht werden. Und dass es zum Beispiel auch zu Quallen viel mehr Publikationen gibt als zu Salpen. Das heißt, wir reden hier über eine Gruppe, ja, es ist ja nicht nur eine Art, sondern eine Gruppe von Organismen, die immer weiter in den Fokus der Forschung hereinrutscht, aber zu der jetzt sicherlich aufgrund der Tatsache, dass es eben mehr Forschung Stück für Stück zu dem Thema gibt und geben wird, auch sicherlich noch interessante Ergebnisse bereithält. Man ist zum Beispiel eine Zeit lang davon ausgegangen, dass Salpen jetzt keinen großartigen Nährwert besitzen würden oder zumindest, dass sie Krill nicht würden ersetzen können als Nahrungsquelle für andere Organismen. Stück für Stück ist zumindest so mein Eindruck, kommen immer mehr Publikationen raus, die ja dann sagen, okay, es gibt doch die ein oder andere Fischart, die sich fast nur von Salpen ernährt und es gibt vielleicht auch eine Pinguinart, die dabei beobachtet worden ist, wie sie nach Salpen tauchte. Es gibt ein Paper von 94 oder 96, Größenordnung, ja, was sogar belegt haben will, dass Krill Salpen frisst, was ja dann auch wiederum interessant ist. Man weiß nicht genau wie, aber es scheint Anzeichen zu geben.
Okay, und da reden wir schon von lebendigen Salpen, also nicht nur die jetzt eine abgestorbene Salpe und dann aasfressend, sondern schon, also Salpenjagd wäre jetzt vielleicht ein bisschen, gut, beim Pinguin kann das sein, klar, ne, da macht das Sinn, das sind Jagdtiere, aber oder
wovon reden wir schon von lebendigen Salpen. Meines Wissens nach haben sie keinerlei Fluchtmechanismus. Also ich meine, sie können ja jetzt nicht sehen, da kommt ein Räuber und schwimmen dann weg. In der japanischen Publikation, von der ich gerade sprach, also aus den 90ern, wo es darum ging, wie frisst Krill Salpen, man hat nicht so richtig herausgefunden, wie, weil Krill ist von seiner Morphologie des Verdauungsapparates eigentlich jetzt nicht direkt darauf ausgelegt, größere Teile zu zerkauen. Die sind im Prinzip auch Organismen, die das Wasser filtern. Also quasi versuchen, Phytoplankton, kleinere Tiere auch aus dem Wasser rauszukriegen, aber sowas Großes wie eine Salpe, da reden wir dann ja schon von Zentimetern, eigentlich überhaupt nicht in der Lage sein dürften die so ohne weiteres zu zerkauen. Und trotzdem hat man beobachtet und haben wir tatsächlich auch 2018 an Bord vom Polarstern beobachtet, dass Krill quasi so eine Salpe greift und dann damit umherschwimmt. Also sieht ein bisschen aus wie ein Tanz, aber
sind entweder so ein bisschen gleich groß, ne? Krill und Salpe, also jetzt mehr oder weniger
Kommt auf die Salbe an. Klar, es gibt je nach, die haben etwas komplizierte Art und Weise, sich fortzupflanzen. Es gibt solitäre, also einzelne Salben, die sind relativ groß, die können schon so 20 Zentimeter mit Sicherheit erreichen. Und die sind wiederum in der Lage, und das sorgt auch dafür, dass Salben in der Lage sind, sich unheimlich schnell fortzupflanzen, sich asexuell, also ohne jetzt, ne, wie bei Menschen halt, Männchen findet Weibchen, sich selbst gewissermaßen zu klonen, ja? Also sich selbst zu vervielfältigen. Und diese Ketten von wiederum Tochterindividuen, die sie dabei rauslassen, die sind dann wesentlich kleiner. Die Kette als solche ist länger, aber das Einzelindividuum von diesen sogenannten Kettensalben im Gegensatz zu den solitären oder einzeln vorkommenden Salben, die sind deutlich kleiner, sagen wir mal so 3 Zentimeter.
Genau, das ist ja so ein Teil des Geschlechtszyklus, ne? Der dann auch immer, ich sag mal, wechselnde Art von Individuen hervorbringt, die einen mit unterschiedlichen Merkmalen. Würde ich da eigentlich gleich nochmal drauf kommen, aber jetzt nochmal einen Schritt zurück, weil du gemeint hast, die Salbenforschung ist so, gibt's sehr wenig, also jedes Kind weiß, was eine Qualle ist. Also du und ich sind jetzt die einzigen Erwachsenen, von denen ich weiß, dass sie wissen, dass es Salben gibt. Du sagst ja auch selber, ne? Die Forschung ist da sehr, gibt's sehr wenig Forschung. Wenn man sich mal ein Bild von so einer Salbenkette vor allem anschaut, ist doch faszinierend. Also woher kommt das? Gibt es da irgendwelche, hast du eine Ahnung, warum es da so wenig Forschung gibt? Oder?
Ich könnte mir vorstellen, Forschung unterliegt Moden. Mhm. Forschung unterliegt temporären Strukturen, die ich letztendlich nur als Moden beschreiben kann. Ich meine, überleg mal, dass es einen Klimawandel, nein, Entschuldigung, einen Treibhauseffekt gibt, ist bekannt seit 1824. Man hat sich damals erklären müssen, wie kam es dazu, dass eine Eiszeit aufgehört hat. Und das ließ sich nur dadurch erklären, dass es eine Atmosphäre um unseren Planeten herum gibt, die sicherlich vorher auch schon bekannt war, aber die ein gewisses Rückstrahlpotenzial für Wärme hat. Und 1824 ist das erste Mal ein Treibhauseffekt postuliert worden. Wir feiern also in 3 Jahren 200-jähriges Bestehen der Kenntnis des Treibhauseffektes. Dass Kohlenstoffdioxid etwas damit zu tun haben kann, ist seit 1856 bekannt. Das heißt nicht, dass damals schon die Auswirkungen und die exakten Proportionen bekannt waren, aber dass es einen Einfluss hat, ist seit der Zeit bekannt. Mit anderen Worten, lass mich kurz gucken, 5 Jahren machen wir 170 Jahre schon Kenntnis des Treibhauseffekts durch Kohlenstoffdioxid. Und jetzt, wenn du dir jetzt anguckst, was in den letzten 20, 30, vielleicht 40 Jahren an Publikationen zum Thema Klimawandel rausgekommen ist, wird es, ohne dass ich jetzt die konkreten Zahlen kenne, ein exponentieller Anstieg geben. Weil es uns jetzt gerade bewusst geworden ist. Ich habe an der Uni Rostock, wo ich mein Bachelor- und Masterstudium absolviert habe, über Zooplankton auch, also über Ruderfußkrebs im weitesten Sinne im Wasser gearbeitet und fand zu einem gewissen Thema keine neueren Publikationen mehr. Und da sagte mir einer meiner Betreuer, ja, da musst du so in den 70ern gucken. Also es gibt Zeiten, in denen gewisse Themen en vogue sind und in denen sie dann mehr erforscht werden. Und dann schwindet das Interesse, mal kommt das Interesse dann mal wieder hoch. Aber das folgt Dynamiken, die ich zumindest nicht durchschaue, aber zumindest sehen kann, dass sie existieren.
Na ja, klar, da wird wahrscheinlich viel zusammenkommen. Also nicht zuletzt vielleicht auch mal ein Interesse von Forschungsgeldgebern, die dann, ne, die stößt eine Welle an, dann stürzen sich mehr drauf und dann hat man so eben diese Welle von Interesse. Und da der Mensch ja auch sein Interesse nicht auf alles stürzen kann, bleibt dann wieder was anderes auf der Strecke. Aber gut, da kommen natürlich in sehr spekulative Bereiche. Wie ist das denn jetzt? Wie kann man das jetzt einschätzen? Also die Salben ziehen quasi Kohlenstoff aus der Atmosphäre über mehrere Schritte. Also eben wie du gesagt hast, sie fressen Oberflächen an der Oberfläche, irgendwie Plankton und Reste und so weiter und so fort. Und verdauen das, scheiden das, also verballen das. Und das Kohlendioxid ist da eben enthalten, wird ausgekotet und sinkt im Idealfall ab. In manchen Fällen, wie du auch schon erzählt hast, kann es sein, dass es dann in den weiteren eben in die mikrobielle Schleife reinkommt, in Prozesse reinkommt, Fressprozesse, Ausscheidungsprozesse, dann bleibt es halt oben. Oder vielleicht eher selten, aber passiert ja sicher auch mal, dass man dann einfach irgendwas, was viel gefressen hat, dann am Strand liegen bleibt oder gefischt wird oder so weiter und so fort. Aber nehmen wir jetzt mal das Ideal für uns an, dass das absinkt. Gibt es da Größenordnungen, die man jetzt schon so ein... Also man kann man erstmal die Salbenpopulation weltweit einschätzen und dann auch die Größenordnung, wie viel CO2 das meinetwegen auf einen Monat, auf ein Jahr oder auf eine Area, auf einen Bereich des Ozeans sein könnte. Also, wo bewegen wir uns?
Also, im Südpolarmeer geht man davon aus, dass die Saltenpopulationen erstmal zur Menge quasi, um so ein bisschen eine Einschätzung geben zu können, sich über 10 Jahre in gewissen Bereichen selbstverständlich, aber über 10 Jahre sich die Populationen verdoppeln. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass sie mehr werden, aber so im Schnitt geht man davon aus, dass sich so Saltenpopulationen in etwa, wie gesagt, alle 10 Jahre verdoppeln. Die Menge von Salben, die größte Salbenanzahl tatsächlich, die ich je im Südpolarmeer gelesen habe, waren 4 Individuen pro Kubikmeter. Das scheint jetzt erstmal nicht besonders viel zu sein, aber das Südpolarmeer hat eine ganze Menge Kubikmeter. Und dann kommt man natürlich, wenn man das hochskaliert, auf gewaltige Zahlen. Was das Binden von Kohlenstoffdioxid anbetrifft, man geht davon aus, dass Krill und Salpen zusammengenommen, ja, als wichtige Bestandteile des Ökosystems im Südpolarmeer etwa ein Drittel, ne, 33% der Primärproduktion jeden Tag in Form von Fieke-Pellets binden. Entschuldigung, in Form von Kotballen, ja, binden und verpacken. Also wenn du davon ausgehst, dass wirklich alles, was diese Tiere sammeln, wirklich tatsächlich exportiert wird, dann würde ein Drittel der Kohlenstoffmenge, die im Südpolarmeer jeden Tag gebunden wird, tatsächlich allein durch das Auskoten dieses Kohlenstoffs aus dem Oberflächenwasser verschwinden. Das habe ich jetzt aber nur erzählt, weil du mich so konkret gefragt hast. Das ist unrealistisch, davon auszugehen, weil es, wie gesagt, genug Prozesse gibt, die dem entgegenstehen. Aber da reden wir schon von, da würden wir dann tatsächlich schon von gewaltigen Mengen reden. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Südpolarmeer überproportional wichtig ist für die Aufnahme von Kohlenstoff im Vergleich zu anderen Seegebieten. Wir gehen davon aus, dass etwa 40% des in den Ozean gebundenen, Kohlenstoffdioxids, was von Menschen freigesetzt worden ist, durch die Oberfläche des Südpolarmeers in die Ozeane aufgenommen worden ist. Und das bei einem Flächenverhältnis von Südpolarmeer 20%, Rest der Welt 80%. Also wir haben quasi eine überproportional große Wichtigkeit des Südpolarmeers für die Aufnahme von CO2 und auch von menschlichem CO2.
Das ist auch das, weswegen diese Veränderung im Südpolarmeer so, also einer der Gründe, weswegen das so dramatisch Folgen haben kann, oder da ja, diese Prozesse dann Ungleichgewicht
und... Das Südpolarmeer ist aus unterschiedlichen Gründen wichtig für unser Klima und auch für die Weltmeere im Allgemeinen. Ein Beispiel war, wie gesagt, die Aufnahme des Kohlenstoffdioxids, was auch mit der Wassertemperatur zusammenhängt. Da ist es halt besonders kalt, da bindet es CO2 besonders gut. Zum anderen ist über den sogenannten Zirkumpolarstrom, das ist eine Strömung, die einmal ringsherum um die Antarktis herum verläuft, stehen alle Weltmeere, alle großen Weltmeere miteinander in Verbindung. Das heißt, das Südpolarmeer hat seine Finger in Anführungsstrichen, seine Strömungen in allen Weltmeeren. Dient da quasi, hat eine gewisse Verteilerfunktion und hat auch einen wichtigen Einfluss auf dieses globale Förderband, von dem gelegentlich geredet wird. Also es gibt ja eine globale Strömung, die durch einerseits Temperaturprozesse, andererseits durch Salinität getrieben ist, eine sogenannte thermohaline Zirkulation. Und für die hat auch das Südpolarmeer eine wichtige Rolle.
Genau, also da, wo ja der Golfstrom der berühmte ein Teil davon ist, wiederum
nur. Der ist ein berühmter Teil davon.
Genau. Gut, ich sag mal so, also es ist jetzt natürlich sehr, sehr aus Ahnungslosigkeit, sage ich mal, herbeigesponnen. Wenn du sagst, dass die Salpenpopulation durch Temperaturanstieg steigt und die Salpe an sich ein nicht zu unterschätzender Kohlenstoffdioxid-Senke in den Ozean darstellt, könnte es sein, dass wir da, also natürlich ganz großes könnte, aber könnte es sein, dass wir bei den Salpen von einem entscheidenden gegenläufigen Prozess in Sachen Klimawandel reden, also dass je mehr CO2, je mehr Wärme, Klimawandel, mal ganz verkürzt gesagt so, dass das dann eben gegenläuft und dann wieder mehr Salpen, mehr Kotballen letztlich und wieder mehr eine tiefere Senke als Gegenprozess erzeugt, oder ist das jetzt schon, ist es zu verkürzt gedacht?
Also auf jeden Fall möchte das könnte ganz am Anfang stark betonen, aber
klar.
Ein gegenläufiger Prozess ist es auf jeden Fall. Auf der einen Seite aufgrund der Tatsache, dass Salben ja nun diese Kotballen loswerden und die sehr schnell sinken können. Auf der anderen Seite dadurch, dass offenbar, zumindest wenn man halt meiner Dissertation glauben darf, bis zu diesem Zeitpunkt Salben, Kotballen auch mehr bioverfügbares Eisen ins Südpolarmeer abgeben, was wiederum gut ist für die Algen, die da leben, die dann dementsprechend auch wieder mehr Kohlenstoffdioxid binden können. Aber ob es eine entscheidende Senke ist, möchte ich mir nicht zutrauen einzuschätzen. Das sollen erfahrenere Kollegen tun, die einen besseren Überblick über das gesamte System haben. Da würde ich auch unbedingt noch einen Ozeanographen, also einen Physiker mit ins Boot holen wollen. Mhm. Aber du hast auf jeden Fall recht, wenn du sagst, es ist ein gegenläufiger Prozess zur Freisetzung von Kohlenstoffdioxid und damit erstmal per se interessant.
Jetzt hast du das Eisen angesprochen, das ist ja auch dein Kerngebiet und dann leg doch mal los. Also wie ist, also natürlich in Verbindung mit Klimawandel, du hast schon gesagt so, ne? Algenwachstum, auch wieder eine Senke für Kohlendioxid. Wie ist erstmal so ein bisschen das Grundsätzliche? Also was macht Eisen interessant im Südpolarmeer?
Eisen macht im Südpolarmeer besonders interessant, dass es der sogenannte limitierende Rohstoff ist. Ich gehe jetzt mal zurück in die Schule. Ja, da haben wir möglicherweise alle, du, ich, vielleicht einige deiner Zuhörer, von einem Minimumprinzip von Justus von Liebig gehört. Er ist ja schon noch ein Weilchen tot, aber er hat ein tolles Konzept quasi in die Welt gebracht. Und er beobachtete, dass in Bezug auf das Wachstum einer Pflanze immer eine Ressource ihrer Umgebung limitierend ist, also das Wachstum dieser Pflanze bremst, und zwar die Ressource, die in Bezug auf die Bedürfnisse der Pflanze in geringsten Konzentrationen vorhanden ist. Er hat das dargestellt als ein Fass mit unterschiedlich langen Dauben, wo jede Daube quasi, also jedes Brett, aus dem ein Fass hier nun mal besteht, wo jede Daube eine Ressource...
Nochmal für die Zuschauer und Zuhörer, die Daube ist ja die Senke, also das Fass steht oder liegt, genau. Es steht, wenn es steht, sind das die vom Boden nach oben...
Richtig. Genau. Genau, die nach oben laufenden Bretter. Und er hat eben postuliert, wir haben ein Fass, was oben offen ist und es hat unterschiedlich lange Dauben. Und du kannst halt eben nur so viel Wasser in dieses Fass füllen, wie die niedrigste Daube hoch ist. Und das ist für ihn die limitierende Ressource, oder das ist in deinem Bild quasi die limitierende Ressource. Das ist ein Prinzip, was sich tatsächlich in allen Ökosystemen überall auf der Welt wiederfindet. Im Südpolarmeer ist die niedrigste Daube, also ist die limitierende Ressource an vielen Stellen, nicht an allen, aber in vielen Stellen das Eisen. Das heißt, und das ist auch in diversen Feldexperimenten, groß angelegten Feldexperimenten bewiesen worden, kippe ich Eisen ins Südpolarmeer, sorge ich dafür, dass Phytoplankton wächst. Das heißt, wenn ich an einer eisenlimitierten Stelle bin und ich habe, sagen wir, eine Salpe, die mehr verfügbares Eisen, erstmal mehr Eisen, aber auch mehr für die Pflanze, für das Phytoplankton, verfügbares Eisen freilässt, dass dann dadurch das Phytoplanktonwachstum angekurbelt wird. Und das hat natürlich dann einen Effekt darauf, wie viel Kohlenstoffdioxid oder wie viel mehr Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre gebunden werden kann.
Auf verschiedensten Wegen, ne? Also jetzt auch wiederum, also mehr Plankton heißt ja auch, wieder sehr verkürzt gesagt, lassen wir mal die Walfänger weg, ne? Mehr Futter für Wale, da sind wir dann bei der Walpumpe, die ja auch wiederum ähnlich, also die Walpumpe ist ja fast analog zu dem, was wir jetzt vorher hatten mit dem CO2 durch die Salpe, ne?
Richtig. Mit den Walen gibt es dann wieder ganz, ganz, ganz interessante Rückkopplungsmechanismen. Auf der einen Seite setzen Wale halt eben durch ihren Kot auch jede Menge Eisen frei und sind somit in der Lage, das Phytoplanktonwachstum anzukurbeln. Auf der anderen Seite ist ein Wal ja auch ziemlich groß, ja? Hat also auch eine Menge Kohlenstoff in Form seines Körpergewichts gebunden, und wenn er stirbt, sinkt das ab. Und ich meine, ein Wal ist groß genug, um nicht von irgendwelchen Ruderfußkrebsen in den ersten 100 Metern der Wassersäule aufgefressen zu werden. Dementsprechend, wenn ein Wal stirbt, dann sinkt er ab und dann ist der Kohlenstoff erstmal auf dem Meeresboden, was für uns interessant ist. Als Rückkopplung meine ich, dass man paradoxerweise davon ausgeht, dass die Populationen von Krill heute, da weniger Wale in den Meeren rumschwimmen, als es vor Walfangzeiten der Fall war, kleiner ist als zu Zeiten, als noch mehr Wale da waren. Normalerweise würde man jetzt erstmal davon ausgehen, mehr Wale fressen mehr Krill, dementsprechend gibt es weniger Krill. Tatsächlich scheint es aber so zu sein, sagen zumindest die Modellierungen, dass der positive Effekt, den die Wale durch das Kacken ins Wasser gegenüber den Phytoplanktonzellen auslösen, die ja wiederum die Nahrung des Grills sind, dann letztendlich überwiegen. Und mehr Wale, mehr gedüngter Ozean auch wiederum mehr Grill bedeuten.
Okay, ja, interessant. Du beschäftigst ja dich relativ viel, hast du ja gerade so schön gesagt, relativ viel mit Kacke. Ja. Ich würde jetzt mal so ein bisschen so einen philosophischen Bogen schlagen. Also wir Menschen, wir wollen damit ja eher nichts zu tun haben. Ne? Das stinkt, das ist pfui, das ist so anal, ist alles so ein bisschen in allen Formen, ne? Will man nicht. Jetzt sagen wir schon, okay, die Walpumpe, also ein Kernelement ist nun mal die Walkacke. Die Pellets von den Salpen ist auch wieder das Gleiche. Und das werden nicht die einzigen zwei Beispiele sein. Jetzt nehmen wir mal unsere Land-Area. Da ist halt Code auch sehr viel Düngung und so weiter und so fort. Könnte man jetzt auch, also vielleicht nur für die Zuhörer und Zuhörer, die sich prinzipiell für große Zusammenhänge interessieren und auch da, wo es mal ungewöhnlich ist, könnte man sagen, dass das Ausscheidungsprodukte, ich nenne es jetzt mal so, auch global gesehen überhaupt in diesem ganzen Kreisläufen, die wir haben, jetzt von unserer Sichtweise völlig unterschätzt sind?
Ja, in Bezug auf den Otto-Normalverbraucher ganz bestimmt. Wenn man sich dann anfängt, konkret mit den Dingen auseinanderzusetzen, dann ist man ja gezwungen, sich viel mit Kacke auseinanderzusetzen, und dann fängt man an, sie zu schätzen, zu lernen.
Magst sie richtig, quasi. Du magst sie.
Schätzen lernen. Jetzt nicht gustatorisch hier, aber ich schätze sie tatsächlich als Arbeitsumfeld, beziehungsweise als Ressource meiner Arbeit. Und man kann es tatsächlich so sagen, denn jede Ressource ist begrenzt. Und wir haben damals im Südpolarmeer natürlich auch die entsprechende Kacke gesammelt und mit nach Hause gebracht in gefrorener Form. Und jetzt möchte ich weitere Experimente machen, geht nächste Woche los. Und jetzt wird diese Kacke plötzlich Goldstaub. Sie wird extrem wertvoll dadurch, dass sie limitiert ist. Ich kann nicht morgen einfach wieder ins Südpolarmeer fahren und neue Kacke sammeln. Das geht nicht. Also ich bin hier gebunden, die Polarstelle ist auch woanders. Ich kriege auch nicht einfach so einen Platz da drauf. Das heißt, sie wird wichtig. Die Tatsache, dass wir als Menschen Kacke so unterschätzen oder naja, so vielleicht ein bisschen despektierlich behandeln, liegt ja letztendlich primär an unseren Nahrungspräferenzen. Kein Mensch isst Kacke, freiwillig. Mhm. Und auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen daran, dass wir davon ausgehen, dass das Krankheiten dadurch übertragen werden. Es gibt viele Tiere, die sind da weit weniger wählerisch. Und naja,
die ja dann auch nicht krank werden davon, ne?
Also das die ist dann auch nicht krank werden davon. Wo es dann zu ihrer ganz normalen Ernährung gehört, sich wiederum von Kacke zu ernähren. Nehmen wir beispielsweise diese Unterfußkrebse. Nehmen wir Krill. Es gibt Darstellungen von Krill, also Videos quasi. Krills, musst du wissen, produzieren jetzt nicht Pellets in dem Sinne, sondern Kotschnüre. Ja? Mhm. Die reißen irgendwann ab, gelten dann auch als kleine Kot, gelten als Kotballen, sind aber eigentlich lange Schnüre. Wenn diese Schnur jetzt nicht abreißt, ja, dann gibt es die Möglichkeit, und es gibt Videoaufnahmen davon, wie ein Krill quasi den eigenen Kackestreifen, den er gerade produziert hat, vorne wieder aufrisst und sich quasi gewissermaßen im Kreis dreht da dran.
Also wie gesagt, es ist eine Frage, die Katze, die den Schwanz jagt, nur halt auch aufrisst.
Nur verlängert dann quasi, ja. Also den Schwanz nochmal verlängert durch einen Kackestrang und dann wieder vorne anfängt. Also das hängt letztendlich mit unseren Präferenzen zusammen. Und was die Krankheiten anbetrifft, wenn man sein evolutionär betrachtet, sein Leben darauf aufbaut, dass man Kacke frisst, darf man davon natürlich nicht krank werden, sonst wird man ausselektiert. Aber auch bei uns Menschen, muss man jetzt ganz ehrlich zugeben, ist diese Aversion ja eher etwas, was Erwachsene betrifft. Ne? Ich habe eine kleine Tochter, die ist 9 Monate alt jetzt, die hat überhaupt kein Problem damit, die muss man ihre Windeln ja wegnehmen, weil sie hat überhaupt kein Problem damit irgendwie durch die Gegend zu fuchteln.
Oder auch mal mit der Hand reinzupatschen, ist ja spannend, ist ja matschig und warm. Ja. Also.
Oder dann durch die Gegend zu wandern und als Stempel zu fungieren. Also ist jetzt unappetitlich für den Zuhörer, aber da du die Frage gestellt hast, es ist letztendlich eine zivilisatorische.
Man hört ja so einen Podcast auch seltenst beim Kochen, insofern geht es, glaube ich, wieder. Ja, gut. Ja, spannend. Und wie schaut es denn jetzt aus? Also geht es bei dir weiter? Oder jetzt vielleicht auch die Forschung, jetzt nicht nur bei dir, so allgemein. Also wenn die Salpen jetzt, um da jetzt mal wieder zurückzukommen, so einen immensen Teil eventuell, ich blase es mal bewusst jetzt mal ein bisschen auf das Ganze, eventuell entscheidenden Anteil haben an elementaren Kohlenstoffkreislaufprozessen eben im Südpolarmeer und das verbunden mit und so weiter und so fort. Also Stützt sich die Forschung da jetzt drauf? Ist das jetzt wieder, ist diese Welle, sag ich mal, dieses Interesse an der Salpe wieder am Kommen? Oder wie sind auch Fördergelder vielleicht? Also wie kannst du dich finanzieren? Oder ist das jetzt irgendwie ein Abschlussarbeit und für mehr hat es dann leider nicht gereicht, weil Gelder und so weiter? Also wie entwickelt sich das?
Das ist ein schönes Thema, weil zu dem Moment, da wir uns hier gerade unterhalten, bin ich arbeitslos. Meine Projektgelder sind ausgelaufen. Ich arbeite selbstverständlich weiter, weil ich möchte mir ja meine Dissertation beenden. Aber effektiv lebe ich gerade von Arbeitslosengeld. Insgesamt, das war jetzt der ganz konkrete Blick auf mich. Was die Forschung anbetrifft, ich möchte jetzt als nächstes ein Experiment machen, in dem es dann etwas genauer noch um die Aufnahme von Eisen aus Salpen und Krillkot gehen soll, der dann eben in diese Algenzellen, in diese sogenannte Phytoplankton aufgenommen wird. Im Allgemeinen, was die Forschung anbetrifft, habe ich einen sehr selektiven Blick darauf. Ich könnte mir vorstellen, dass das Interesse daran zunimmt. Jetzt nicht exponentiell, jetzt nicht in Größenordnungen quasi, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch in den nächsten Jahren noch Publikationen zu Salpen geben wird, vielleicht sogar mehr. Ich würde davon ausgehen, dass die Forschung in quasi allen Bereichen, die Salpen betreffen, also alle Perspektiven, die man auf Salpen haben kann, weiter vertieft wird. Eben das Beispiel meiner eigenen Studie oder unserer Studie, muss ich völlig richtigerweise dann ja auch sagen, da waren ja mehr Leute dran beteiligt. Das ist ja die erste zu dem Thema gewesen. Also gut möglich werden da dann noch weitere Studien folgen. Meine Chefin hat, soweit ich weiß, jetzt das nächste Projekt für den nächsten Doktoranden daran angelegt. Also es wird dann schon noch weiter erforscht werden. Jetzt vielleicht zum ganz großen Rahmen, den du ja letztendlich auch ansprechen wolltest, wenn die Salpen jetzt so wichtig sind, ja. Wenn man jetzt rausfindet, dass sie so wichtig sind, ja, was dann? Wenn man jetzt anfangen möchte, sich zu überlegen, welchen Nutzen könnten wir daraus sehen, wenn es darum geht, Kohlenstoffdioxid zu bilden, da sind wir ja tief im Geoengineering. Ne? Da stellen wir uns hier die Frage, wollen wir unsere Lebensumwelt massiv noch einmal verändern, um das CO2 wieder loszuwerden. Das erste große Geoengineering-Experiment war ja, dieses CO2 überhaupt erst in die Atmosphäre zu bringen. Das machen sich ja viele Leute, die dagegen sind, nicht bewusst. Aber es ist durchaus berechtigt, die Frage zu stellen, möchte ich jetzt nochmal so heftig eingreifen in der Hoffnung, das Kohlenstoffdioxid wieder loszuwerden. Ich kenne Stimmen dafür und ich kenne Stimmen dagegen und ich kann beide nachvollziehen. Auf der einen Seite läuft uns allen Modellen nach, die Zeit davon. Und auf der anderen Seite haben die Australier ja keine gute Erfahrung damit gemacht. Wenn man erstmal eine Landplage eingebracht hatte, dann die durch eine weitere Landplage quasi ersetzen zu wollen. Also erst führt man Kaninchen ein und dann führt man Füchse ein und womit wird man dann die Füchse wieder los?
Muss man Dinosaurier einführen irgendwann oder was auch immer. Also klar, genau dieses Problem halt. Ne? Also die Massenpopulation welcher Natur auch immer. Also der Mensch ist ja auch eine Massenüberpopulation auf der Erde in gewisser Weise, zumindest so wie er sich verhält auch. Und dann haben wir natürlich das Ding. Also was sind die Folge- und Side-Effects? Also bricht dann vielleicht was völlig anderes zusammen.
Ganz genau. Und ich wüsste jetzt spontan keine Möglichkeit, wie ich gezielt Salpen besser fördern könnte, als durch eine erhitzende Oberflächentemperatur im Südpolarmeer. Und das passiert von ganz alleine. Mit anderen Worten, ich halte meine Forschung, das würde ich sie ja nicht betreiben, ich halte meine Forschung nach wie vor für interessant, aber ich sehe keine unmittelbare Möglichkeit, jetzt eine Technologie oder eine Handlungsempfehlung davon abzuleiten, wie ich Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre bekomme.
Also es ist zum Beispiel auch nicht so, dass man jetzt, sagen wir, wie die Libelle wird zum Hubschrauber, dass man sich da was abgucken kann und dann hat man auf einmal irgendwie eine Apparatur, die jetzt tatsächlich auch effektiv und nicht irgendwie völlig aufgebläht mit was weiß ich wie viel Energie, da gibt's ja schon Sachen, die letztlich irgendwo sinnlos sind, weil sie mehr Energie brauchen, als sie dann CO2 rausziehen. Also da gibt es auch keine Connection, dass man sagt.
Naja, keine Connection, auf die man nicht sowieso schon unlängst gekommen wäre. Okay. Also es gibt einen emeritierten Professor hier von der Universität Bremen, Viktor Smetacek, hat x-mal in Nature publiziert, ist unheimlich gefragt gewesen und nach wie vor auch sicherlich gefragt, unheimlich netter und umgänglicher Mensch, der sich darüber Gedanken macht, auch in seiner Rente quasi, wie man das halt eben realisieren könnte. Und den würde ich als weiteren Interviewpartner selbstverständlich empfehlen. Er soll über seine Arbeit selbst berichten. Aber er hat sich Gedanken darüber gemacht, wie kann ich in großmaßstäblichem Rahmen Pflanzen an der Meeresoberfläche wachsen lassen und sie dann zwingen dazu abzusinken, und zwar tief genug, damit halt eben dieses Kohlenstoff, damit die biologische Pumpe verstärkt wird. Also damit man den Kohlenstoff aus der Atmosphäre in großtechnischem Maßstab in die Tiefen des Meeres befördert. Das ist natürlich keine Lösung für immer. Die Umwälzung der Meere durch diese Strömung, die wir zwischendurch schon einmal angesprochen hatten, dauert so in etwa 1000 Jahre. Das heißt, wenn man das wirklich in die Tiefsee transportiert, diesen ganzen Kohlenstoff, der wird ja auch zersetzt und wieder frei. Das heißt, dann haben wir in 1000 Jahren, maximal 1000 Jahren, das Problem, dass er auch in Form von CO2 wieder hochkommt. Aber bis dahin hat man sich ja vielleicht ein paar andere Sachen eingefallen.
Okay, also da kann man, das mal ganz kurz noch, hätte man tatsächlich dieses Problem, dass es auch relativ geballt passiert. Nehmen wir an, wir schaffen das innerhalb von 50 Jahren, so viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre wirklich in den Meeresboden reinzukriegen oder an den Meeresboden zu kriegen. Dann jetzt auch ein bisschen vereinfacht, aber letztlich dann wartet man 1000 Jahre und plopp in 50 Jahren, 50 Jahre Zeit, dann in 1000 Jahren strömt das wieder alles aus. So, oder möglicherweise.
Das wäre meine Vorstellung dessen, ohne mich damit jetzt natürlich konkret im Detail und sämtlichen Publikationen beschäftigt zu haben, aber das ist meine Vorstellung dessen, ja. Wenn man es schafft, es im Meeresboden zu vergraben, in irgendeiner Art und Weise, dann ist es erstmal gebunden. Dann reden wir über Zeitskalen von Millionen von Jahren. Aber wenn es tatsächlich dann am Meeresboden zersetzt wird, wieder ins Wasser aufgenommen wird und mit einer tiefen Strömung in eine andere ozeanische Region transportiert wird, da wieder aufsteigt, dann wird es halt eben wieder frei. Und dann haben wir das Problem vertagt.
Ja, darin sind wir sehr gut als Menschen, Probleme zu vertagen und dann so zu tun, als kämen die nicht wieder zurück. Wir haben ja auch unser Problem mit der Energieerzeugung relativ schnell vertagt. Jetzt kommt es gerade wieder zurück. Ja, Sebastian, also könnte man jetzt natürlich noch sehr weit viel alle möglichen Richtungen gucken. Ich will jetzt die Zuhörer und Zuhörer natürlich auch nicht überlasten. Aber falls du jetzt noch so zum Abschluss irgendwas hast, wo du sagst, oh, das wäre jetzt ein Aspekt, der auf jeden Fall noch sehr wichtig ist, den haben wir noch übersehen oder ich jetzt als der Fragende übersehen oder irgendwas in irgendeiner Richtung auch immer. Vielleicht willst du deine Oma grüßen, keine Ahnung. Ne? Also das wäre jetzt so quasi, oder die Salpen grüßen, wäre jetzt so ein quasi nochmal so ein schlussfreier Spot.
Danke. Ich bin mir sicher, dass meine Oma diesen Podcast hören wird, wenn ich sie mit der Nase drauf stoße. Sie sei damit hiermit begrüßt auf deinen Vorschlag hin. Zum Thema Salben habe ich nichts Wichtigeres mehr zu sagen. Mehr allgemein, glaube ich. Mir ist in letzter Zeit auch durch gegebenen Anlass halt eben in Deutschland jetzt durch diese Flutkatastrophe nochmal vor Augen geführt worden, dass jetzt durchaus die Gefahr besteht, dass Menschen diese Auswirkungen sehen, die ja zumindest zum Teil auf den Klimawandel zurückzuführen sind und denken, jo, jetzt kennen wir die Größenordnung, damit können wir umgehen, wir siedeln jetzt halt eben nicht mehr in engen Bergtälern, damit wir nicht überschwemmt werden und dann ist alles gut. Ich bin wirklich niemand, der sich dafür einsetzt, jetzt Panik zu schieben. Ich weiß nicht, Greta wird ihren Grund dafür gehabt haben, sich vor ein politisches Konsortium zu stellen und zu sagen, I want you to panic. Ich möchte nicht, dass meine politischen Führer paniken. Aber ich möchte auch nicht, dass Menschen jetzt glauben, sie hätten es verstanden und sie wissen, was auf sie zukommt. Das kann ich nicht absehen, das können Klimatologen bestenfalls zum Teil absehen. Und was ja gelegentlich so propagiert wird, wir können nicht genau absehen, was da kommt. Dementsprechend lohnt es sich auch nicht, jetzt den CO2-Ausstoß zu reduzieren, weil auf 1,5 Grad oder 2 Grad können wir uns sowieso nicht beschränken, beziehungsweise können wir gar nicht genau sagen, dass es darauf hinausläuft. Deswegen müssen wir nichts tun. Meine Strategie ist, der umgekehrte Fall ist richtig. Weil wir es nicht so genau wissen, müssen wir umso mehr tun, um unsere eigenen Unsicherheiten in unseren Überlegungen und in unseren Prognosen ja mit Sicherheit dann auch kaschieren zu können und ja sicher gehen zu können, dass wir uns nicht die größte Katastrophe anzüchten, die die Menschheit hier erlebt.
Ja, Sebastian, das ist ein schönes Schlusswort, denn eines wissen wir sicher, dass eine Welt, die sich nicht dramatisch ändert, auf jeden Fall lebenswert bleibt und das sollten wir erhalten. Ja, dann danke ich dir für das Interview.
Sehr, sehr gerne.
Thank you.